Die Welt und wir
ist ein Podcast für dich, für euch und für das Wir. Wir sprechen hier über die Dinge, die uns und vielleicht auch euch bewegen, in einer Welt, die mehr denn je einen Bewusstseinswandel braucht.
Ja, und heute haben wir ein Thema, oh Mann, es geht um Kindesmissbrauch. Und ich muss sagen, alleine die Recherche hat mich irgendwie ganz schön aufgewirbelt.
Das kann ich verstehen.
Ja. Und ich möchte auch gerne dazu sagen, also erstmal, warum wir glauben, dass es, also warum wir das unbedingt machen wollten, ist einfach, je mehr das diskutiert wird und in die Öffentlichkeit kommt, desto mehr kann man sich verhalten. Und wir müssen uns als gesamte Gesellschaft verhalten. Es ist ein Phänomen, es gibt es zu viel in unserer Gesellschaft. Und damit es weniger wird, müssen wir es ans Licht bringen. Und wir müssen darüber reden und wir müssen vor allen Dingen auch unsere Kinder schützen. Wir haben 3 an der Zahl und für die machen wir das auch. Aber auch für die gesamte Gesellschaft, die da eine echte radikale Veränderung braucht und an vielen Ecken und Enden, wie wir jetzt feststellen konnten, von einem echt unguten Geist und unguten Momenten und Bewegungen durchdrungen ist. Bis in die Wirtschaft, in hohe Geldkreise. Ich habe jetzt gerade die Doku gesehen über den Milliardär Jeffrey Epstein, der sich vor nicht allzu langer Zeit das Leben genommen hat, als er aufgeflogen ist mit seinem internationalen pädophilen Ring. Genau. Und darüber wollen wir heute sprechen. Ich muss und kann jetzt noch eine Sache als vorneweg möchte ich gerne noch sagen. Ich bin heute jemand mit wenig Wissen und viel Meinung. Und neben mir sitzt eine Frau mit ganz, ganz viel Wissen. Anna hat ja auch, wenn ich das richtig sehe, du hast für den Weißen Ring gearbeitet, ne?
Ja, eingangs ist es echt eine lange Zeit her, aber ja, also das stimmt. Erst einmal ist für mich die Recherche nicht neu.
Und natürlich ist dir auch in deiner Tätigkeit als Traumatherapeutin, in deiner Arbeit auch, auch Missbrauch immer wieder begegnet, ne?
Ja, in den ersten Jahren vor allem, ne? Das ist so ich habe angefangen mit Opfern von Gewalt und Straftaten und Kindesmissbrauch war halt da, muss sagen, leider natürlich auch mit an der Tagesordnung und in dem Rahmen jetzt für heute ist es mir vor allem wichtig, ist es leider kein seltenes Thema für mich und für den Alltag. Ich stimme dir absolut zu, gerade weil wir Eltern sind von 3 Kindern, aber eben auch diese Form der Wachsamkeit und Achtsamkeit für dieses Thema sollte gelten für die, die vor uns waren und die noch nach uns kommen. Und es ist halt eben etwas, was vor allem immer mal wieder, vielleicht auch sogar die letzten, 40 Jahre hier und da in der Presse auftauchte und dann immer wieder verging, wie eigentlich so Gezeiten. Und ich kann sagen, mein beruflicher Alltag besteht halt kontinuierlich in der Aufarbeitung gerade von Kindesmissbrauch oder Traumata, die sich halt eben auf also sexuell kausale Auslöser beziehen. Und mir ist es vor allem ein Anliegen, hier und heute mit euch darüber zu sprechen, warum sexueller Missbrauch an Kindern keine Randerscheinung ist, sondern völlig vergessen wird und als für mich gesamtgesellschaftliche Aufgabe wirklich wahrgenommen werden sollte. Und es gibt halt jetzt im Zuge dieser letzten 2 Wochen, ich ja eben auch im Traumanetzwerk mit Traumatherapeuten verbunden bin, überregional, halt zum Glück, muss ich sagen, und mittlerweile viel mehr prominente Stimmen, also Menschen aus der Öffentlichkeit, die sich hierzu äußern und in dem Zuge halt eben auch sich positionieren. Und ich glaube, dass das halt eine Möglichkeit sein könnte, gesamtgesellschaftlich halt eben jetzt nochmal Wahrnehmungen zu lenken. Und vor allem wäre mir ein Anliegen heute mit euch, du hast es vorhin kurz angedeutet, darüber zu sprechen, oder jetzt gerade eingangs, dass ich also euch einen Überblick zu geben, dass sich dieses Phänomen nicht auf einen Teil der Bevölkerung Deutschlands, Europas oder auch weltweit bezieht, sondern ein weltweites Phänomen ist. Und ich habe dazu auch eingangs ein paar Zahlen. Das sind Zahlen, die mich jetzt, ich habe mich mittlerweile daran gewöhnt tatsächlich. Und man muss sagen, in Deutschland gibt es wenig aussagekräftige Zahlen. Warum das ist, das klären wir auch. In dem Zuge ist es aber auch so, da ich weiß, dass es halt eben oft auch ein Interesse gibt von Menschen, die betroffen sind, hier und heute sprechen wir sehr wohl natürlich über traumasensible Inhalte. Es wird nicht explizit zu Schilderungen kommen. Ich bespreche natürlich keine Inhalte aus meinen Therapiesitzungen, gebe aber wahrscheinlich eine Outview über Täterprofile, was Menschen veranlasst, Missbrauch an Kindern und Schutzbefohlenen zu begehen. Wir sprechen über auch die Wissenschaft und dass es tatsächlich sein konnte, als kleine Outview, dass bis 1996 noch jemand an der Fakultät Hannover lehren durfte als Reform- und Sozialpädagoge, der ein ganz, ganz großes pädophilen Netzwerk in Deutschland aufgebaut und ausgebaut hat.
Beziehungsweise Sexualpädagoge war
er. Ja, er wurde dann zum selbsternannten Sexualpädagogen, muss man dazu sagen, da bin ich genau. War ist er nämlich nicht gewesen im Kern, hat sich aber zudem gemacht. Und bis 2012 gab es tatsächlich hierzu auch Auflagen, Neuauflagen von Schriften und Büchern hierzu.
Und bis heute Leute, die sich auf ihn beziehen, als einen Experten, ne?
Ganz genau. Also das heißt, wir kreuzen hier auch eben nochmal die Wissenschaft. Wir kreuzen die vermeintliche Wissenschaft, muss ich dazu sagen. Wir kreuzen ganz sicher eben auch das Thema, dass es verschiedene Bevölkerungsschichten betrifft. Wie das in dem Ausmaß ist und wie weltweit die Lage da einzuschätzen, das ist auch am Rande nochmal gleich ein Thema. Und wir sprechen vor allem über etwas, was mir wirklich am Herzen liegt, weil ich halt im Rahmen von Strafprozessverfolgung natürlich auch Opfer vorbereitet, begleitet habe in Prozessen, die sich halt eben vor allem mehrere Jahre ziehen. Das ist typischerweise gezogen haben. Und wir hier nochmal auf jeden Fall über Rechtsprechung, oder ich, ist mir ein Anliegen heute, mit euch über Rechtsprechung und Verhältnis sprechen möchte, was das ganz konkret bedeutet, führe ich dann aus. Ja, und dann geht es natürlich auch heute darum, wie wir auch im Zeitalter von Medien und digitalen Möglichkeiten für Täter Prävention und Prophylaxe betreiben können. Prophylaxe in dem Fall würde ich das so nicht nennen, aber definitiv Prävention und Schutz für unsere Kinder und halt eben auch die Kinder, die wir kennen, wenn wir keine haben. Genau, und wie das aussehen kann, das würde ich gerne als Outview noch mitgeben.
Unbedingt.
Und habe ich was vergessen?
Ja. Glaube ich nicht.
Glaube ich auch nicht. Also die, wie gesagt, jetzt betroffen sind, es gibt Möglichkeiten, auch im Zuge dieses Podcasts werden wir auf den sozialen Medien, also Facebook und Instagram, auf den sozialen Portalen, Profilen, auch nochmal einen großen Strauß an Kontaktmöglichkeiten und auch für die interessiert sind, an Informationsmöglichkeiten posten. Und im Zuge dessen würde ich gerne auch nochmal eine Petition erwähnen, die ich sehr, sehr gelungen finde. Und zwar hat die Natascha Ochsenknecht, auch als betroffene Mutter, jetzt in diesen Tagen eine Studie bei Change.org, eine Petition.
Also nicht betroffene Mutter, sondern eine, die betroffen gewesen ist.
Sie ist eine betroffene Mutter.
Aha, also okay.
Sie hat es erlebt, sie hat es nicht persönlich erlebt, okay. Sondern ihrem Sohn ist das passiert. Mhm. Und im Zuge dessen hat sie sich, glaube ich, jetzt in den letzten Tagen auch nochmal öffentlich positioniert. Meine Hochachtung dafür. Ich würde genau dorthin auch nochmal darauf hinweisen, für die jetzt Interesse gewonnen haben, diese Petition zu unterstützen, würde ich unbedingt aufrufen wollen. Das sage ich vorweg und am Ende nochmal über change.org. Auch das werden wir verlinken. Da geht es nochmal um eine Veränderung rechtlich, die angestrebt werden sollte. Wie die aussieht, besprechen wir auch nochmal dann unter diesen Rechtsthemen und Strafmaß. Ja, gibt es noch was im Überblick, was ich jetzt vergessen hätte? Nein.
Nö.
Okay.
Also, mir ist halt einfach am wichtigsten, auch wenn es ein hartes Thema ist, dass, also mich würde es freuen, wenn ihr trotzdem dran bleibt, weil es einfach ein Thema ist, das uns alle betrifft, die, die keine Kinder haben, wollen, glaube ich, nicht in so einer Gesellschaft sein, wo das an der Tagesordnung steht, wo das toleriert ist und viel passiert. Und ihr, die ihr Kinder habt, ihr habt eh ein immenses Interesse, dass sich da was verändert. Du wirst dir gleich über die Zahlen sprechen. Mhm. Und was ich auch noch interessant finde, worüber du was sagen könntest, wäre einfach, und wo wir darüber sprechen können, wie wir vielleicht mit den Institutionen umgehen, was da passiert in den Institutionen zum Thema Sexualität.
Mhm.
Und ja, und einfach, dass man vielleicht beim nächsten Elternabend ganz konkret mal zum das auf die Tagesordnung setzt und sagt, mhm, sagt mal, was ist denn mit Sexualität und dem Umgang und wie wird denn das besprochen hier in der Schule und was machen wir zum Thema?
Mhm. Ja.
Ja.
Absolut. Das wäre nochmal, so würde für mich nochmal unter Schutzfunktionen und Schutzmaßnahmen, ne, folgen, die wir bisher auch noch nicht, also die nicht umgesetzt sind, kann man ganz klar sagen. Es gibt natürlich schon auch eine Veränderung, aber die reicht halt bis dato nicht aus, weil es halt eben auch nicht ausreicht, ausschließlich auf die Institutionen zu setzen, sondern vor allem mal dort aufzuklären, wo ein großer Teil der missbräuchlichen Übergriffe eben auch geschieht. Ne, man spricht davon, dass jedes dritte Kind über öffentliche, soziale Institutionen Missbrauch erfährt und sexuellen Übergriff. Der große Teil liegt halt aber eben im bekannten und sozialen Umfeld. Mhm. Ne? Und das ist halt eben nochmal auch ein Thema, wie wir damit umgehen können und was das dann ganz konkret bedeutet für Eltern.
Ja, auch in der ganz nahen oder weiteren Familie, ne?
Ja, absolut, genau. Mhm. Das sind dann, also kommen wir gleich auch nochmal zu, ne? Was sind dann Umstände und so weiter. Also für Zahlen ist es halt interessant. Wer sich vielleicht in diesen Tagen damit auseinandergesetzt hat oder vielleicht auch interessiert hat, wie aktuelle Zahlen in Deutschland aussehen, wird unterschiedliche Zahlen aufgefunden haben. Das heißt, ganz grundsätzlich nochmal, ne, wenn wir jetzt beginnen, über Zahlen zu sprechen, können wir ganz, ganz klar sagen, Missbrauch wird noch immer als Randerscheinung und nicht als gesamtgesellschaftliche Aufgabe gesehen. Und das liegt ganz sicher auch daran, dass es hier eben noch keine ausreichenden Zahlen gibt, beziehungsweise unzureichend erforscht wurde. Das heißt, es existiert bis heute, bis zu diesem Tag, keine verlässliche Datenlage zur Häufigkeit von sexuellem Kindesmissbrauch. Das heißt, es fehlt noch immer an validen Zahlen, wie oft Kinder, also wie oft tatsächlich Kinder Opfer von sexuellem Missbrauch sind und ob es hier tatsächlich dann geschlechterspezifisch, also Mädchen oder Jungen, mehr oder weniger betrifft. Ja, also es gibt Tendenzen, aber ganz grundsätzlich haben wir hier keine validen Zahlen. Und um dieser fehlenden Datengrundlage zu begegnen, gab es 2016, hoffentlich nicht, im Auftrag des damaligen Missbrauchsbeauftragten der Bundesregierung, das war der Johannes Röhrig, eine vorgestellte Studie zum Thema Kindesmissbrauch unter der Leitung von einem Jugendpsychiater Jörg Fegert. Nur einfach nochmal Angabe der Quelle, damit man halt das nachvollziehen kann und auch eben weiß, worüber wir sprechen. Das war 2016, vor 4 Jahren. Und im Zuge dieser Studie ist erst einmal auch über Metastudien hervorgegangen, dass wir es wirklich mit einer enormen Dimension von sexueller Gewalt an Kindern in Deutschland zu tun haben. Wie enorm die ist, dazu komme ich jetzt. Das heißt, wie gesagt, es fehlte an validen Zahlen. Bis heute ist es auch noch so. Es sind Studien, also in dieser Expertise 2016, Studien, auch nationale Studien europaweit zusammengetragen worden. Und aus diesen Häufigkeitsangaben sind halt eben auch ableitende Zahlen für Deutschland entwickelt worden. Und insgesamt hat man dann nochmal zusammengefasst im Rahmen dieser Studie, die in Berlin vorgestellt und zusammengetragen wurde, dass Metastudie der Weltgesundheitsorganisation von rund 1 Million betroffenen Kindern in der Bundesrepublik Deutschland ausgeht. Das heißt, es entspricht der Häufigkeit von Typ-2-Diabetes in diesem Land. Jeder kennt jemanden in seinem bekannten oder entfernten Bekanntenkreis auf der Arbeit, der Typ-2-Diabetes hat. Das heißt, Das ist etwas, was wir, wenn wir uns klar machen, ne, was für eine Dimension das wäre, und es sind halt eben hier also Zahlen, die halt eben genauso noch nachkorrigiert werden müssen durch eine hohe Dunkelziffer. Erzähle ich gleich auch nochmal was dazu, was das halt eben, also wie wir da so eine Schätzung kommen können. Geht man allein schwerem sexuellen Missbrauch davon aus, dass es etwa 200.000 betroffene Kinder gibt in Deutschland dato, wie jetzt zum Beispiel multiple Vergewaltigung und so weiter. Ich werde das jetzt nicht weiter ausführen. Und in der Untersuchung wurde eben auch festgestellt, dass es halt eben auch in Kombination mit anderen Gewaltformen auftritt. Für uns ist das jetzt nicht so relevant. Das wird halt eben nochmal anders differenziert. Aber wenn wir jetzt uns auf den sexuellen Missbrauch beziehen, sind es 200.000 Betroffene in Deutschland mit schwerem Missbrauch.
Okay, aber ganz kurz, du hast jetzt von 1 Million Betroffenen gesprochen, mhm, und jetzt sprichst du von 200.000. Diese 1 Million bezieht sich auf welchen Zeitraum? Oder ist das eine aktuelle Zahl aus einem Jahr? Oder?
Also der Zeitraum bezog sich, glaube ich, auf insgesamt. Also das ist schwierig zu sagen, ne? Also erst, das ist halt genau der Punkt. Wir können das jetzt nicht so genau benennen. Also 1 Million bezieht sich auf einen, meine ich, laut der Studie auf Kinder, die aktuell, 2016 sind wir da aber auch, ne, mit steigender Zahl aktuell geschätzt wurden. Und wir haben halt eben hier, wenn wir uns klar machen, also 200.000 Betroffene von schwerem körperlichen Missbrauch, zum Teil mit Todesfolge.
Okay, das ist sozusagen die Unterscheidung. Das eine ist überhaupt sexueller Missbrauch, und dann wird noch differenziert zu schwerem sexuellem Missbrauch.
Genau.
Das sind 200.000.
Okay. Das sind 200.000, also schwerer sexueller Missbrauch, zum Teil mit Todesfolge. Ne, da sprechen wir halt eben von schweren Verletzungen, über die ich jetzt nicht sprechen möchte, weil ich glaube, dass, ne, und das sind 200.000 Kinder. Mhm. Also das war 2016 ein Schätzwerk. Und man spricht jetzt halt eben auch von einer steigenden Tendenz. Ganz grundsätzlich kann man halt eben sagen, nur 1%, wenn wir jetzt über jugendliche Mädchen sprechen, ne, also ganz grundsätzlich nochmal dazu vorher, welche Altersmarge, also ne, wie alt sind die Kinder? Wir wissen, dass sich in Europa 1/3 des sexuellen Missbrauchs bereits im Alter von 0 bis 6 Jahren anbahnt. Das ist 1/3. Und da sind wir halt eben bei Zahlen. Das sind vor allem nicht einmalige Taten, sondern man geht davon aus, halt eben
je 0 bis 3 Jahre.
0 bis 3 Jahre, ja. Man geht davon aus, je näher das Verhältnis zwischen Tätern und Opfern, wovon wir halt eben ausgehen, wenn man davon gesprochen, jedes dritte Kind über Institutionen und soziale Kontakte, die halt eben oft erst im Kindergartenalter anfangen. Das heißt, der Hauptteil der Übergriffe und des sexuellen Missbrauchs findet im Bekannten- und Freundeskreis statt. Je näher die Beziehung, desto länger dauert dieser Missbrauch an. Das heißt, der Fremde im Park und im Busch, vor dem wir unsere Kinder aktuell viel warnen, ist es eher selten. Hm. Wenn nicht verschwindend gering. Nur 1%, und dann höre ich auf mit diesen faktischen Zahlen, der jugendlichen Mädchen in Deutschland, da sprechen wir halt eben von Mädchen, ne, das wird auch nochmal unterschieden, zwischen 14 und 19 Jahren, suchen sich professionelle Hilfe. Es sind 1%. Das heißt, wenn wir jetzt über die Zahlen nochmal nachdenken, das sind dokumentierte, so ein Reaching Out, wie heißt das auf Deutsch? Hilfesuche.
Hilferuf.
Hilferufe liegen bei 1%, bei Jungen liegt das Hilfegesuch unter 1%, weil halt eben hier nochmal andere Scham- und Schuldfaktoren eine Rolle spielen. Ne? Also das heißt, wir haben, ich glaube, es wird so ein bisschen schlüssig, warum wir so wenig valide Zahlen haben. Warum es vielleicht, weil wir halt eben es nicht ablesen können, was das für uns gesamtgesellschaftlich bedeutet, und wir da halt eben auch scheinbar nichts Griffiges haben, dass wir sagen, wir nehmen das jetzt als Thema wahr und auf, um das wir uns zu kümmern haben. Ne, lässt jetzt so ein bisschen vermuten, worüber wir sprechen und wie tief halt eben auch diese Verzweigungen jetzt in unsere Gesellschaftsschichten auch hineinreichen. Ne. Weltweit, ganz kurz nur, weil wir halt eben auch immer sprechen, das Kinderhilfswerk hat 2017, 2019, also das Kinderhilfswerk der Vereinten Nationen, das ist UNICEF, einen umfassenden Bericht, wieder Quelle mit dem Namen A Familiar Face, Violence in the Lives of Children and Adolescents, von 18 Millionen Mädchen gesprochen, zwischen 15 und 19 Jahren, die zum Sex oder anderen sexuellen Handlungen gezwungen werden. Mädchen in Kinderehen weltweit nicht eingeschlossen. Und auch hier sind wir bei Zahlen, die möchte ich euch jetzt, ne, also es, wir sprechen da nochmal vielleicht zu einem anderen Thema, aber nur für das Ausmaß. So. Das ist die Faktenlage, über, ne, die Grundlage, über die wir sprechen, wenn wir jetzt über sexuellen Missbrauch sprechen. Und was halt eben ein Punkt ist, wir sprechen halt eben heute auch über die Unterschiede zwischen kindlicher Sexualität und erwachsener Sexualität, wie die aussehen und wo halt eben dann auch jemand ansetzt, der, der die Grenzen eines Kindes verletzt oder auch bewusst übergeht. Ist halt für mich ein wichtiges Thema, weil wir das nie, eigentlich nie zu Ende diskutieren und wir besprechen immer diese Zahlen und besprechen halt, was getan werden muss, aber wir sprechen eigentlich nie über das, was Real Life das bedeutet.
Ja. Und da ist vielleicht dann auch, wenn ich an der Stelle das dann mal da einhaken kann, ganz interessant, was der liebe Professor Kentler.
Willst du da schon hinkommen?
Ja. Naja, ich finde es insofern ganz relevant an der Stelle und schlüssig, weil, also wenn wir jetzt über angemessenes sexuelles Verhalten von Kindern sprechen, müssen wir vielleicht gar nicht unbedingt von sexuellem Verhalten sprechen, sondern wir müssen ganz grundsätzlich von der kindlichen Psyche, also einem Grundmerkmal der kindlichen Psyche sprechen, und das ist, das Kind möchte gerne Erfahrungen machen und es möchte gerne Dinge kennenlernen, und so wie es kennenlernen möchte, wie ein Käfer irgendwo lang krabbelt, lernt es auch seinen Körper, und vielleicht auch, wenn es ein Mädchen ist, lernt es irgendwann, dass es Jungs gibt, dass Jungs eine andere körperliche Ausformungen haben als es selbst, und das findet es erstmal interessant. Das findet es vielleicht auch untersuchenswert. Es kann auch, dieses Kind kann auch bei diesen körperlichen Untersuchungen feststellen, dass bestimmte Gefühle bei dem Kind auffallen. Aber trotzdem ist das ganz anders als die Suche nach dem, was ein erwachsener Mensch findet in seiner Sexualität. Ist der auf der Suche auch nach so etwas wie Ekstase, Erregung, da ist das Kind noch überhaupt nicht auf der Suche nach. Das ist irgendwie was es vielleicht mal merken kann, aber das ist nicht so eine Konzentration wie bei einem Erwachsenen. Das ist ultimativ zu unterscheiden. Mhm. Ultimativ.
Da würde ich gerne einhaken an den Punkt, weil ich würde noch ungern jetzt schon direkt zu jemandem kommen, der jetzt den nächsten Negativkreislauf aufmacht, weil ich würde jetzt gerne mal betonen, was sind halt eben was bringt eine Ruhe in dieses Thema, ganz grundsätzlich, ne? Weil wir brauchen Ruhe, wenn wir über dieses Thema sprechen. Natürlich brauchen wir Wut und Empörung, wir brauchen aber auch eine Kraft.
Du meinst, die bei mir gerade zu spüren ist?
Naja, völlig verständlich.
Ja, ich muss echt sagen, mich nimmt das total mit und mich regt das auch wahnsinnig auf. Und mich macht es tatsächlich auch wütend und ein Stück weit verzweifelt. Und vor allen Dingen liegt hinter diesem Ganzen ja die Angst. Mhm. Also weil ich ja diese Kinder habe. Ja. Mhm. Drei in der Zahl. Mhm. Und war das natürlich für jedes Elternteil kennt es, dass dieses Aufwachsen mit Kindern immer wieder ein neuer Schritt ist, die Kinder in die Obhut von anderen zu geben. Mhm. Und gerade wenn ich Zahlen höre wie diese, ist natürlich wirklich die, also habe ich ein sehr persönliches Anliegen, dass sich da was ändert, und auch eine sehr persönliche emotionale Reaktion darauf.
Natürlich, das ist auch total, das ist ja total menschlich, das haben wir auch. Und es ist auch richtig, das zu haben, weil wenn wir jetzt halt eben uns klar machen, wie stark oder wie wenig, besser so, eigentlich so gesagt, wie wenig wir uns damit beschäftigen und wie weit wir uns dann nachhaltig, also über die Welle der Empörung hinaus damit wirklich beschäftigen, diesen Weg zu Ende gehen, wird uns eigentlich klar, wie viel Scham hier liegt, wie viel Schuld hier liegt, wie wenig wir wissen, vor allem wie wenig wir wissen, was ist denn jetzt die Grenze und was ist nicht die Grenze. Und jeder muss die aber für sich finden und hat die halt eben bisher auch gefunden. Das ist eine Erfahrung oder halt eben auch nicht, die wir alle gemacht haben. Und weil die so unterschiedlich ausfällt und wir für uns keine Regeln finden, kommen wir halt eben oft nicht zu einem Konsens. Das heißt, wenn wir jetzt mal sagen, Was ist denn ganz, ganz grundsätzlich im Rahmen der kindlichen Sexualität etwas, was zu dem Kind gehört und was die Basis ist für genau das, was du beschrieben hast? Ne? Und das heißt, ein Kind, also erst einmal muss ganz, ganz klar sein, und da gibt es auch keinen Verhandlungsspielraum. Ne? Also für ein für alle Mal in aller Klarheit muss uns klar sein, dass das Kind in seiner Entdeckungsfreude, die vielleicht auch sexuell wird und sein kann, weil das ist absolut angemessen im Rahmen in der frühkindlichen Entwicklung, bezieht sich diese sexuelle Entdeckungsfreude nur auf sich selbst. Das Kind bezieht sich im Rahmen dieser Erfahrung nur auf sich selbst. Es ist überhaupt nicht an Interaktion mit anderen interessiert, schon gar nicht mit Älteren oder gar Erwachsenen. Das hier für ein für alle Mal sind die Grenzen eines Kindes, einer gesunden kindlichen Entwicklung, und die gehört nicht berührt. Ja, das heißt, es muss klar sein, wo diese Grenze zwischen dieser selbstbestimmten Körperlichkeit unserer Kinder und der fremdbestimmten Übergriffigkeit ist. Und es ist ganz, ganz klar, dass die halt eben von Erwachsenen ausgeht, ne, und ausgeführt wird. Und
die Übergriffigkeit.
Die Übergriff, natürlich. Ja. Das heißt, es gibt keine Bewegung vom Kind hin zum Erwachsenen, die übergriffig ist, sondern es kann sein, dass das Kind im Rahmen seiner Selbstexploration, seiner sexuellen Entdeckungsfreude vielleicht sogar auch eine Lust entwickeln kann an dem Spiel mit sich. Aber ein Erwachsener darf an dieser Stelle nicht in eine Interaktion treten. Ne? Also, ja. Das heißt, im Rahmen von einer ödipalen Phase ist es normal, dass sich halt eben das Kind auch auf das gegengeschlechtliche Elternteil bezieht. Aber auch hier, die Grenze ist ganz, ganz klar. Ne? Kindliche Sexualität bezieht sich nur auf sich selbst, hat kein Interesse an Interaktion mit Älteren oder gar Erwachsenen. Das, auch im Rahmen Doktorspiele, ne? Das ist halt eben auch etwas, das gehört zu der Nacktheit, das gehört zu der natürlichen kindlichen Neugierde. Und es geht da halt darum, deswegen sage ich, Ruhe und Gelassenheit im Umgang mit diesen Themen sind wichtig, damit wir klar sehen und diese Dinge klar besprechen und damit wir vor allem dem Kind einen Rahmen geben, einen Raum, in dem es sich entdecken darf, ohne gestört zu werden.
Ja, und wenn wir da über einen gesunden Umgang sprechen, weil das ist gerade bei diesen wissenschaftlich pervertierten Leuten, die sich als Sexualwissenschaftler bezeichnen, über die wir noch sprechen werden, oft der Punkt, dass sie sagen, naja, da kommt dann so ein Krampf bei raus, die sind dann so verkrampft, man muss da locker mit umgehen und so weiter. Mhm. Und das kann dann natürlich auch interaktiv werden zwischen Eltern und Kindern. Fuck no. Mhm. Ganz im Ernst. Mhm. Überhaupt gar nicht. Mhm. Es ist nämlich ganz easy, damit umzugehen. Mhm. Also jetzt mal nur praktisch, wenn sich jetzt ein Kind auf einen, man kann sich ja begegnen, ja, man ist in einer Familie und man begegnet sich auch mal nackt, wenn man aus der Dusche kommt, und das Kind sieht dann irgendwie, okay, da sind die Geschlechtsorgane der Eltern, und bezieht sich dann irgendwie auf die, will die vielleicht auch anfassen oder so, dann kann man ganz einfach sagen, du, pass auf, das ist privat. Das ist mein Privates. Ich möchte nicht, dass du das anfasst. Und ich möchte gerne auch, dass du damit so bist. Das ist auch dein Privates. Also das wird bei dir von niemand anderem angefasst als von dir.
Das ist ein guter Punkt.
Und bei mir ist es ganz genauso.
Ja.
Das fasse ich an. Und ich muss dann auch nicht thematisieren, dass das vielleicht in meiner Erwachsenensexualität noch irgendjemand anders behandelt, meinen Körper. Sondern ich kann einfach sagen, im Umgang mit dir, das ist meins. Und das da ist deins.
Mhm.
Und damit kannst du auch das so machen, wie du möchtest, aber so halten wir das. Und ich habe noch nie erlebt bei meinen drei Kindern, dass irgendeins damit nicht okay gewesen wäre oder einen Krampf entwickelt hätte oder sonst irgendwas.
Nee, ich glaube,
weil wir das ganz natürlich so besprochen haben und es ist okay. Und es braucht dann nicht bei mir irgendwas zu berühren.
Also kann man sagen, zusammengefasst ist das ein wichtiger Punkt. Also wenn wir über Missbrauch sprechen, müssen wir halt eben auch über eine Sexualerziehung sprechen. Also ein Kind kann erst dann feststellen, wo die Grenzen halt eben auch verschwimmen, wenn es halt eben einen Überblick bekommen hat. Und ich meine damit nicht eine frühkindliche sexuelle Aufklärung oder so, ne, oder irgendwelche Konzepte in diese Richtung, sondern eine Sexualerziehung heißt, Kinder brauchen Erwachsene, die mit ihnen über Sexualität sprechen, wie in dem Fall, und auch ihr Interesse an sexuellen Fragen aufgreifen, die halt irgendwann aufkommen. Und die sind gar nicht so weitreichend. Das heißt, hier eben auch eher abzuwarten, zu sagen, was kommt erst einmal bei einem relativ jungen Kind an Interesse. Das ist halt eben ein ganz wichtiger Schlüsselpunkt, weil halt eben genau diese kindliche Unwissenheit über Sexualität leicht von Tätern und Täterinnen ausgenutzt werden kann. Ja, das heißt, es fällt Kindern leichter, es zuzuordnen, wenn es hier einen Bereich gibt, der berührt, verletzt wird, der nicht berührt, verletzt gehört, wenn es ganz klar besprochen wurde, was das ist. Das heißt, es ist ganz wichtig, unseren Kindern zu sagen, dieser Ort, den du hast, der gehört nur dir, hier fässt dich niemand an. So, und das ist halt Gesetz. Das heißt, eben auch wichtig, sexuelle Übergriffe können halt dann eben anders auch benannt werden von einem Kind, sofern es halt das verbalisieren kann. Das heißt, Familie und aber eben auch Bildungseinrichtungen tragen die Verantwortung für Sexualerziehung. Und zwar hoffentlich bitte jetzt mal anders, weil seit den 70er Jahren läuft hier ein Programm an Sexualerziehung zum Teil eben auch Inhalte unangemessen zu früh oder halt eben zu spät oder halt eben mit verkrampften Fachlehrern, die
oder
halt
zu
eben
schräg.
Deswegen, ne, also wenn es uns Eltern schwerfällt, unbefangen über sexuelle Themen zu sprechen, kann vielleicht auch eine äußere Unterstützung einen positiven Zugang erleichtern oder auch Defizite ausgleichen. Das ist ein wichtiger Punkt.
Ja, also ich erinnere mich als ein sehr hilfreiches Buch oder Comic, als meine Kinder sich dafür interessiert haben, ist auch ein Klassiker in der frühkindlichen Sexualerziehung, Peter, Ida und Minimum, ist ein Buch, da wird ganz klar beschrieben. Und nämlich auch da kann man dann ganz eindeutig sagen und feststellen und auch darauf hinweisen, guck mal, die Sexualität, die hier stattfindet, findet zwischen diesen Eltern statt. Und damit meine ich auch gar nicht, dass diese Sexualität, also es geht ja effektiv um das Kinderkriegen. Jetzt könnte man sagen, ja, was ist denn mit Queer und so, darüber möchte ich jetzt nicht sprechen. Das kann man dann danach auch noch behandeln, dass es Sexualität auch gleichgeschlechtlich geben kann, ja. Aber wenn das Kind jetzt erstmal, weil so gibt es ja, ne, so ist es mir mit meinen drei Kindern begegnet, dass erstmal die Frage aufgeworfen wird, wo kommen denn die Babys eigentlich her? Und dann finde ich, sollte man schon auch das ganz offen besprechen und sagen, ja, die kommen aus einem Sexualakt und so sieht er aus und so ist es möglich. Aber dann kann man eben da auch ganz klar betonen, das ist etwas, was Erwachsene tun. Punkt. Und damit hat man dann ja überhaupt nicht, das ist ja überhaupt nicht schwierig. Deswegen frage ich mich immer, was da so als pseudo-schwierig dargestellt wird und weswegen man da irgendwelche anderen
Das sind auch die Geschichten. Man muss halt auch immer sehen, wir haben halt eben ein ganz, ganz großes Thema mit Schuld und Scham. Wir haben einerseits, wird es nicht öffentlich besprochen. Und dann gibt es halt eben aber auch die maximale Entgrenzung. Ne? Und wir, deswegen ist es halt eben auch wichtig, dass je nach Alter dann halt eben auch Kinder in der Pubertät, also jetzt vor allem Kinder ab 10, 11, den Unterschied zwischen sexualisierter Gewalt und Sexualität erfahren. Ja. Weil das, was halt eben jetzt die Jungs mit 11, 12 leider auf den Schulhöfen halt eben teilen, ist halt eben genau das. Es ist sexualisierte Gewalt, die gezeigt wird im Rahmen von erwachsener Pornografie. Und wir sind hier aber in einer geschlechtlichen Prägungszeit, die extrem relevant ist und wo wir als Eltern eben uns auch nicht zurückziehen können und sagen können, naja, irgendwie wissen Sie es ja jetzt, haha. Ne? Sondern wir müssen hier eben darüber sprechen, was da ein Wissensdefizit bei unseren heranwachsenden Kindern sein kann. Denn Wissen und halt eben auch Nähe bringt und gibt Sicherheit. Ne? Also eine ist eine gute und bitte hoffentlich nicht zu explizite Kindes-, also altersangemessene Aufklärung. Da haben wir unfassbar viel zu tun. Da läuft nichts. Bis hierhin, was ich mir angesehen habe, wo ich denke, oh Gott, wo kommen wir da hin?
Ja, und auch wenn ich jetzt mal, also ich weiß ja nicht, was ich so getan hat. Ich höre jetzt aus den beiden Schulen meiner Kinder nichts. Da passiert nichts.
Ja, was müssen wir auch anregen? Das ist halt eben auch ein Punkt. Man kann nicht sagen,
und wenn ich mich an meinen Sexualunterricht in der Schule, was für eine Krampfnummer.
Ja.
Was für eine was für eine merkwürdige technische Beschreibung eines Vorgangs, bei dem Technik eigentlich nichts zu suchen hat, nichts. Sondern das ist ein hochemotionales Thema, das ja unglaublich zentral ist, gerade für Kinder und Jugendliche von 12 bis 20, ja, geht es ja immer nur ganz viel um solche Dinge.
Also was halt auch ein Punkt ist, auch was anschließt an die sexuelle Aufklärung und ganz grundsätzlich Prävention, wir sind gerade bei dem Gesunden, du kannst gerne gleich zu den Negativbeispielen kommen, ich würde das gerne vorwegschieben, damit wir darüber sprechen. Was ist denn eigentlich eine Basis, worauf können wir uns jetzt hier einigen, wenn es um die Grenzen geht, weil das ist eben oft was nicht besprochen wird, ne? Und ich oft auch Eltern habe, die mich fragen im Zuge von heranwachsenden Kindern, wie kann ich darüber sprechen? Und auf der Ebene ist es halt eben ein Punkt, wenn wir über Prävention hier sprechen, beziehungsweise die Basis, geht es halt vor allem darum, unsere Kinder stark in den Gefühlen zu machen und vor allem eben eine Offenheit auch mitzugeben, weil gerade hier auch ein Ansatzpunkt von Tätern und Täterinnen ist. Ja, also Täter und Täterinnen manipulieren die Gefühle der Betroffenen und die Wahrnehmung. Ja, das heißt, zum Teil wird dort eben auch Sprache benutzt, die verwirrend ist, ne? die ein Kind nicht greifen kann und halt eben wahrscheinlich auch, selbst wenn es sich äußert, gar nicht von Bezugspersonen aufgegriffen werden kann. Das heißt, Prävention bedeutet deshalb, also wenn wir sagen, was ist eine Grundlage, wenn es um Kindesmissbrauch geht, wo fehlt es eben oft, ist die Wahrnehmungsfähigkeit unserer Kinder zu fördern und sie darin zu unterstützen, dass ihre Gefühle anders sein können, dass sie ihre Gefühle ausdrücken können und dabei sicher sind. Also dass es einen Raum gibt, in dem sie auch gelten. Und dass es halt eben auch unterschiedliche Wahrnehmungen und Gefühle zu den gleichen Situationen gibt und diese existieren dürfen. Und das ist ein Auftrag, den wir als Eltern und halt eben aber auch als Bezugspersonen von Kindern leisten müssen, gesamtgesellschaftlich. Also in den großen Institutionen unserer Gesellschaft, die halt eben prägend und bildend sind, aber vor allem wir im Kern der Familien, Freunde von Familien und so weiter. Das heißt, wichtig ist es hier eben auch, ne, neben dem Stärken zu sagen, es gibt nichts, was größer ist als euer Gefühl. Ihr dürft frei sein, ihr müsst euch nicht zu irgendetwas überreden lassen, was ihr nicht wollt. Und das heißt, hier sollten halt eben auch die persönlichen Rechte von Kindern vorkommen. Beispielsweise kann das schon eine Grenzverletzung sein, ein Kind nackt in der Badewanne zu filmen. Also wo dann irgendwie, das muss man eben besprechen und das im Zweifel nein. Also das sind Bereiche, wo wir schon sensible Ebenen berühren. Genauso die Darstellung von Kindern, sei es in einer Strumpfhose schlafend im Kinderwagen. Das sind Bilder, die gehen ins Darknet. Das sind Bilder, die unter Posing gehandelt werden. Das sind Bilder, die Pädophile und halt eben aber auch ein großer Teil von möchte mich ganz vehement gegen das Wort Kinderpornografie aussprechen, weil es hier wirklich um Kindesmisshandlung, Kindesmissbrauch und Vergewaltigungen geht. Das hat nichts mit der Industrie von Porn zu tun. Das sind Bilder, die jetzt habe ich den Faden verloren. Ich habe mich gerade so geärgert über den Begriff. Naja, ich greife nochmal eben auf. Also nur eben zu sagen, es gibt hier Bilder, die für uns erst einmal völlig unverfänglich und bedeutungslos sein können, weil sie Kinder in alltäglichen Situationen dokumentieren. Genau, und jetzt weiß ich wieder, was ich sagen wollte. Und die werden halt aber eben gehandelt und verkauft, beziehungsweise geteilt. Und ein großer Teil der Kindesmissbrauchshandlungen, Straftaten, wird nicht immer von Pädophilen verübt. Das muss man eben leider auch sagen. Das heißt, wir haben es nicht nur mit einer persönlichkeitsgestörten Person zu tun, mit einer Ausprägung, einer sexuellen, die in diese Richtung geht, sondern es kann halt genauso gut jemand sein, der ganz klassisch heterosexuell ist, verheiratet ist, selber Vater von Kindern. Vorwiegend sind es halt eben, ich glaube, 85% der Täter sind Männer. Und dann halt eben entsprechend Frauen. Das ist etwas, das haben wir auch noch nicht zu Ende besprochen, wie es sein kann, ne? Dass das halt eben auf einmal auch von Interesse ist für Täter mit einem vermeintlich unauffälligen, in Anführungsstrichen, Sexualprofil. Hm. Ne? Also das ist, könnte man nochmal anders aufwickeln.
Ja, das wird nochmal interessant für, da wollen wir ja vielleicht auch eine Folge noch zu machen.
Ganz genau.
Über Männer und Frauen, beziehungsweise vielleicht machen wir auch eins über Männer und eine über Frauen und dann über Männer und Frauen.
Definitiv müssen wir das machen, genau. Das heißt, also wir sind jetzt hier nochmal bei den Ebenen, das geht vielleicht nochmal in die Richtung dann im Outview, was noch dann sein könnte. Mir war es so wichtig, das vorwegzugeben, um ganz klar nochmal die Grenze aufzuzeigen und vielleicht auch ein bisschen Luft zu verschaffen für das, was jetzt kommt, weil wir halt eben jetzt auch eine Ebene einer Struktur berühren, einer gesellschaftlichen, die vielen wahrscheinlich noch sehr unbekannt ist. Und das überlasse ich jetzt dir.
Oha.
Ja.
Du meinst jetzt nochmal über Kendler. Also ich meine, ganz grundsätzlich, vielen ist bewusst, dass es in der Kirche noch relativ arg aussieht. Und nur um mal so einen minimalen Überblick zu verschaffen. Und wir betrachten da eine Zeit, die relativ weit zurückliegt, aber trotzdem finde ich es beeindruckend, wenn man sich überlegt, in welchen Bistümern zum Beispiel in Deutschland sexueller Missbrauch dokumentiert wurde. Reden wir über das Bistum Aachen, Bistum Augsburg, Erzbistum Bamberg, Erzbistum Berlin, Bistum Dresden, Meißen, Bistum Eichstätt, Bistum Erfurt, Bistum Essen, Erzbistum Freiburg, Bistum Fulda, Bistum Görlitz, Erzbistum Hamburg, Bistum Hildesheim, Erzbistum Köln, Bistum Limburg, Bistum Magdeburg, Bistum Mainz, Erzbistum München und Freising, Bistum Münster, Bistum Osnabrück, Erzbistum Paderborn, Bistum Passau, Bistum Regensburg, Bistum Rottenburg-Stuttgart, Bistum Speyer, Bistum Trier, Bistum Würzburg. Wir reden hier über eine Institution, also das waren jetzt so alle Bistümer, in denen Missbrauchsfälle aufgetreten und dokumentiert wurden, aber ich glaube, das ist relativ klar. Es gibt weltweit Fälle, die dokumentiert wurden, und es gibt unfassbar große Zahlen von Missbräuchen. Es gibt auch unfassbar bekloppte Umgänge damit von Seiten der Kirche, nämlich eine häufig angewandte Praxis ist dann, denjenigen aus dem einen Amt einfach nur zu entnehmen. Er bleibt mit Amt und Würden in der Kirche und geht dann einfach irgendwo anders in ein anderes Amt. Das wurde stark kritisiert. Das haben sich jetzt, man muss auch sagen, dass sich glücklicherweise jetzt angefangen haben, einige wenige Vertreter der Kirche öffentlich darüber überhaupt zu thematisieren und darüber zu sprechen. Ist immer noch viel zu wenig. Und es ist verrückt. Und wir sind inwiefern, ich möchte jetzt gar nicht, dass man nicht so denkt, okay, es ist die böse Kirche, weil es sind tatsächlich, wie Anna ja schon beschrieben hat, viele Missbrauchsfälle passieren im Umfeld von nächster Familie, naher Familie und Freunde, Verwandte, Bekannte. Oder der Nachbar oder irgendwie sowas. Aber innerhalb der Kirche gibt es halt auch, und das Bild, das ich einfach versuche zu zeichnen an dieser Stelle, ist, dass unsere Gesamtgesellschaft sehr, sehr stark durchdrungen ist von diesem Thema. Und deswegen sollten wir ein starkes Augenmerk darauf legen. Und ich möchte jetzt auch nicht zu viel Werbung für diesen...
Ganz kurz nochmal zur Kirche. Ja. Das, was du gerade vorgelesen hast, sind natürlich, muss man auch so sagen, bis sowas überhaupt anerkannt wurde, kann man davon ausgehen, hat es Jahre gedauert.
Ja.
Ne? Also in der Begleitung von Sexualdelikten ist so der Mittelwert angefangen von 1,5 Jahren bis 5 Jahre Prozessdauer. Ne? Ja. Und bis es zum Prozess kommt, können eben auch nochmal Jahre vergehen. Das heißt, wenn überhaupt ein Bistum akzeptiert, dass es genannt wird, können wir uns vorstellen, was geschehen sein muss, ne? Dass es halt dazu kam. Und nur so als Ordnung, da gibt es halt, das sind auch nur Schätzungen von einer irischen Hilfsorganisation, ich habe gerade den Namen vergessen, reiche ich sonst noch nach, wen es interessiert, geht man davon aus, dass auf einen Pädophilen oder einen Menschen, der halt eben Kindesmissbrauch mehrfach begangen hat, ungefähr 167 Opfer kommen. Das ist nun mal eine Zahl, die man, ne, einfach weil natürlich das Interesse sich immer wieder auf Kinder eines bestimmten Alters richtet. Das heißt, in diesen klerikalen Strukturen, mit dieser ultimativen Hemmung einer Sexualität und einer gesunden sexuellen Ausprägung, können wir davon ausgehen, dass, wenn wir diese Tür öffnen, uns wirklich ein ganz, ganz langer und großer Schaden begegnet. Hm. Just saying.
Ja, und das Verrückte ist halt, wir sprechen ja bei der Kirche, deswegen finde ich es auch so relevant. Also A, sind wir ja ein christlich geprägtes Land. Deswegen finde ich es einerseits erwähnenswert. Wir sprechen von einer Institution, die sich auf die Fahne geschrieben hat, im Sinne von Nächstenliebe unterwegs zu sein und überhaupt Liebe. Ja. Und das heißt halt, das bedeutet halt für uns gesamtgesellschaftlich was. Und das ist so diese eine Seite. Und die andere Seite ist, dass es halt, also die Kirche, diese Institution, die sich auf solche Grundfesten beruft, reagiert nur, wenn sie dazu gezwungen werden. Und so ist es eben auch, wenn man jetzt, also auch unsere Politik und auch unsere Wissenschaft ist eben von solchen Strömungen durchdrungen. Also wir sind gesamtgesellschaftlich durchdrungen von Strömungen, die Vorschub leisten für solche Straftäter und für solche Prinzipien. Und deswegen finde ich auch das Beispiel von Helmut Kentler interessant. Der war mal der Präsident der Deutschen Gesellschaft für sozialwissenschaftliche Sexualforschung und hatte einen Lehrstuhl unter anderem für die Ausbildung von Lehrkräften, muss man sich mal auf der Zunge zergehen lassen, von Lehrern, ja, an der Uni Hannover. Und der ist vor allen Dingen bekannt geworden durch einen sogenannten Modellversuch, den er unternommen hat. Also nicht nur angestrebt, sondern der wurde durchgeführt. Der hat mehrere verwahrloste 13- bis 15-jährige Jungen, die er als, auch ein schöner Begriff, sekundär schwachsinnig eingeschätzt hat, die hat er bei ihm als pädophil bekannten...
Verurteilte Pädophile.
Verurteilte pädophile Männer untergebracht.
Ich würde sie sogar auch nochmal pädosexuelle Männer nennen.
Ja. Ne? Also um die dann in deren Obhut zu resozialisieren, war die Idee. Und er hat dann auch gesagt, er will, dass sie da resozialisiert werden und zu Erwachsenen, zu reifen Erwachsenen heranwachsen können. Und der hat das so durchgeplant, dass er gesagt hat, okay, ich gehe dann aber mit, das war ein Experiment. Entschuldigt bitte, an der Stelle kann ich nur sagen, Motherfucker, wirklich. Hat er sich das so genau überlegt? Und da, wir werden auch nochmal eine Folge über Wissenschaft machen, weil tatsächlich gilt er ja als Wissenschaftler, als anerkannter Wissenschaftler bis heute. Also ich finde, man müsste ihm wirklich wenigstens posthum, der ist 2008 gestorben, müsste man ihm seine Doktor- und Professorswürde aberkennen und auch alle Schriften von ihm müssten verboten werden. Oder zumindest müsste gesagt werden, also wir distanzieren uns als wissenschaftliche Gemeinschaft von so jemandem. Spätestens nach diesem Experiment. Er hat dieses Experiment 10 Jahre verheimlicht und nach 10 Jahren hat er dann seine Ergebnisse veröffentlicht. Was die waren, ist mir völlig wurscht, weil das Experiment ist ja Schwachsinn und das ist vor allen Dingen einfach Vorschub zu strafbaren Handlungen hat er damit geleistet. Er hat 10 Jahre gewartet, weil es dann verjährt ist und er das öffentlich machen konnte an dem ihm war völlig klar, dass diese Erwachsenen Sex mit den Minderjährigen ausüben würden. Und das Verrückte ist aber, der Skandal wurde 2015 wurde der öffentlich debattiert. Und alleine, dass man es so finden kann, das wurde öffentlich debattiert. Wieso wird darüber debattiert? Da müssen wir uns als Gesellschaft halt fragen, es wird oft öffentlich besprochen und verurteilt müsste da stehen, aber nicht, was soll man denn darüber reden? Aber es zeigt sehr eindeutig etwas darüber, wo wir als Gesellschaft stehen. Und es gab dann eine Wissenschaftlerin wieder, die heißt Theresa Nentwich, die jetzt bis heute tatsächlich den Vorfall aufarbeitet und guckt, zu welcher Verantwortung man die Behörden, die dieses Experiment ja auch finanziell ganz eindeutig unterstützt haben, wie die zur Verantwortung zu ziehen sind. Und das ist verrückt. Es müsste einen Aufschrei durch die Gesellschaft geben, es müsste eine radikale Kehrtwende geben, gibt es aber nicht, sondern es ist irgendwie so am Rande. Ich weiß nicht, ob viele von euch von diesem Fall gehört haben. Ich habe von Helmut Kentler tatsächlich in dieser Recherche zum ersten Mal gehört.
Ja, nicht, aber, ne, also das heißt leider, aber das ist halt einfach, das heißt halt einfach eben hier nochmal zu sehen, wie weit sich die Strukturen sich halt eben in alle Bereiche unserer Gesellschaft ziehen. Also ja. Es gibt bis heute eine Professorin, auf die ich jetzt nicht eingehen möchte, in Kassel, die in das gleiche Horn geblasen hat, die auf der Ebene immer noch, also ihres Amtes waltet, und hat eben auch einen Pädagogikprofessor in Kiel, die diese Thesen nach wie vor auch öffentlich unterstützen und sogar bis 2012 im, jetzt überlegen, welcher Verlag das war, Bilz Verlag? Bilz Verlag, genau, meine ich Bilz Verlag, 2012 verlegt werden konnten, ohne sich halt dann nur noch auf journalistische Nachfragen milder korrigiert hat.
Ja.
Das heißt, bis heute haben wir hier unterstützende Aspekte in der Lehre an unseren Universitäten, die nicht in Frage gestellt wird. Wir haben ein Netzwerk von extrem organisierten Menschen, die eine so gute Ausbildung in Verschlüsselung von sensiblen Daten aufweisen können, dass unsere Polizei und unsere ermittelnden Behörden da wirklich das Nachsehen haben und sich sogar jetzt im Fall von Münster fachkundige Hilfe extern organisieren mussten und die Datensichtung, also von dem, was da jetzt in Münster, also wir sind jetzt im Juni 2020, was da jetzt gefunden wurde, ist halt eben die Spitze vom Eisberg.
Ja.
Ne? Und ich kann sagen, wir haben in den 80er Jahren einen europaweiten Kinderpornoring um Dutroux aufgedeckt. Also wir, Deutschland, da ging es eben durch die Presse. Und seitdem haben wir immer wieder, gab es immer wieder kriminelle Strukturen, die so ein bisschen an die Oberfläche kommen und wir behandeln sie aber nicht. Und wir ziehen vor allem jetzt seit 30, 35 Jahren keine Konsequenzen daraus, dass wir immer wieder als Staat, ne, keinen Schutz walten lassen, keine Aufklärungsarbeit leisten, dass wir in der Wissenschaft und Lehre gewisse Personen bestehen lassen, das nicht in Frage stellen und zu Ende diskutieren. Und wir haben halt dann auf der Ebene noch 2000, pardon, dass ich jetzt ins Wort gefallen bin, aber es ist mir wichtig, 2019 eine ganz wichtige Gelegenheit verpasst, nämlich halt wirklich auch Rechtsprechung und Strafmaß anzupassen. Und da fehlen mir die Worte, wenn es um die Bundesjustizministerin geht, die halt eben in der Innenministerkonferenz im Juni 2019 in Kiel die Möglichkeit gehabt hätte, halt hier eben wirklich ein Ungleichgewicht im Strafmaß zu beseitigen. Das heißt, dazu wollte ich jetzt nochmal kommen. Ich habe dich, glaube ich, aber gerade unterbrochen. Mir ist es mir noch so wichtig, an der Stelle aufzuführen.
Na, ich würde ganz gerne noch kurz das mit dem Herrn Kindler, ich möchte ihn gar nicht Professor nennen, aber okay, nur noch zu Ende führen, weil es insofern relevant ist, als dass ich auf diese andere Lehrkraft, auch Professor, Doktor, zu sprechen kommen möchte. Kindler war unter anderem auch bis 1997 als Sachverständiger in Missbrauchsfällen tätig und hat dann tatsächlich Zitat von ihm gesagt: Ich bin sehr stolz darauf, dass bisher alle Fälle, in denen ich tätig geworden bin, mit Einstellung der Verfahren oder sogar Freisprüchen beendet worden sind. Muss man sich auf der Zunge zergehen lassen. Ja? Und da gibt es bis heute dann eben Leute, die sich sehr engagieren. Unter anderem eben diese Professor Dr. Elisabeth Tuider, die tatsächlich sich immer noch auf ihn beruft, die immer noch berät.
Das war die ich gerade meinte.
Genau, das war die du gerade meintest. Mhm. Ich nenne jetzt mal einfach den Namen, weil ich
die in Kassel jetzt noch.
Also, und da müssen wir wirklich über eine Perversion der Wissenschaft sprechen. Das ist für mich absolut pseudowissenschaftlich, ich weiß gar nicht, was das sein soll, was das darstellen soll. Und durch solche Ideen, nämlich der Kenter ist davon ausgegangen, dass es nur ein Vergehen gegenüber Kindern ist, wenn Gewalt eine Rolle gespielt hat, also wirklicher Zwang. Das ist die ultimative geistige Perversion. Also bescheuerter kann man es nicht mehr denken.
Warum? Ja, warum und, das? Ja.
Und an der Stelle muss man wirklich sagen, okay, solche Leute dürften nicht mehr beraten, sie dürften vor allen Dingen nicht in Sexualstraftaten beraten, vor allen Dingen nicht bei Gerichtsfällen oder sonst irgendwas. Und wir müssen uns genau angucken, wer macht da was. Mir fallen dazu auch Unterrichtsmaterialien ein, die aufgetaucht sind, wo plötzlich irgendwelche Darstellungen von Latex und wo über unterschiedlichste Spielarten von Sexualität gesprochen wurde. Also nur jetzt mal wieder zum praktischen Teil zu kommen. Guckt euch genau an, was an euren Schulen läuft und wie über diese Dinge gesprochen wird und was für Unterrichtsmaterialien es dazu gibt. Das ist sehr, sehr relevant.
Ganz kurz, um es aufzugreifen, damit das vielleicht schlüssig wird. Die Dame, auf die ich was meint er jetzt mit den Unterlagen und so weiter und Unterrichtsmaterial? Eigentlich wollte ich nicht so gerne über sie sprechen. Jetzt sprechen wir doch über sie. Aber natürlich gehört zu Kendler auch Elisabeth Tuider, die Hauptautorin des fragwürdigen Schulbuches im Bels Verlag 2012 neu aufgelegt erschienen. Also die Hauptautorin ist. Und sie erklärt selbst, diese Lektüre, die halt für den Schulunterricht angedacht war, zu einem ganz normalen wissenschaftlichen Buch. Und also wer sie ist, studierte Pädagogik, Psychologie und ist halt eben seit 2011 an der Universität Kassel als Professorin tätig für den Bereich Soziologie und Soziologie der Diversität unter besonderer Berücksichtigung der Gender. Ich fasse das jetzt eben auf. Diese Frau bis heute hält diesen Sitz inne, wenn wir sie jetzt ganz klar deklarieren und kritisieren. Das heißt, sie hat dieses Schulbuch entwickelt, wo es halt eben ihrer Meinung nach um eine Sexualpädagogik der Vielfalt geht. Und in diesem Buch spricht sie halt eben, also gibt es Unterrichtsmaterialien zu, der über die Überschrift ist, oder die Übung heißt, der neue Puff für alle, dauert 60 Minuten, ist geeignet für die Altersstufe ab 15. Ne, das war das, was du meinst mit dem Latex und, ne, und dem, das heißt, es geht darum, Jugendliche sollen im bereits bestehenden Puff in einer Großstadt Modernisierungsmaßnahmen initiieren und bekommen halt eben als Hilfestellung Fragekomplexe wie sollte so ein Puff von außen gestaltet sein, damit er von allen möglichen Menschen aufgesucht werden kann und so weiter. Welche Fähigkeiten, Fertigkeiten brauchen Menschen, die dort arbeiten? Im Klartext Prostituierte Freier. Und die Rede ist hier nicht von so einer skandalösen Broschüre von einem Erotikverband, sondern von einem Schulbuch, das Sexualpädagogik der Vielfalt heißt. Das heißt, es soll ein Praxishandbuch für Schule und Jugendarbeit sein. Und hier müssen wir uns halt eben wirklich fragen, Wenn es bis vor kurzem auf vielen Literaturlisten unter anderem, das packen wir dann aus, bei der Bundeszentrale für gesundheitliche Aufklärung und bei Pro Familia und im Hamburger Lehrerinstitut aufgetaucht ist, bis 2012, haben wir hier wirklich ein Problem.
Ja.
So, wir haben ein Riesenproblem und wir sind hier wieder, es ist keine Randerscheinung, es ist mitten in dieser Gesellschaft schon immer angekommen, dieses Thema. Und das heißt, wir können noch und noch und nöcher irgendwelche Risikoanalysen in Kitas eben treffen, was halt eine Perspektive möglicherweise auch sein kann, wenn wir halt eben hier im Kern wirklich was zu tun haben. Und wir haben es halt hier im Kern in der Lehre, also in allen Bildungsschichten ist das ein Thema. Es sind, wie gesagt, nicht nur Pädophile, die sexuellen Missbrauch begehen an Kindern. Und wir haben halt hier das Problem mit der Rechtsprechung, wo halt eben auch unsere Justizministerin nicht handelt, nicht gehandelt hat und hier eine Anpassung geschehen muss. Und ich weiß nicht, inwiefern es euch bewusst ist. Ich habe es leider durch die Begleitung von den Sexualdelikten und Straftaten von Traumapatienten erlebt. Es gibt hier in den Mindeststrafen also einfach nur Vergleichswerte, damit es für euch, die uns hier zuhört, griffig wird. Mir fehlen jetzt gerade noch ein bisschen die Worte, weil wir halt eben, ne, wenn wir einfach nur mal verharmlosend, wie es halt eben so oft angesetzt wird, ein einfacher Ladendiebstahl in Deutschland kann derzeit bis zu fünf Jahren Freiheitsstrafe geahndet werden. Ne? Und bei einem Wohnungseinbruch gibt es, ne, das zum Verbrechen gemacht wird, gibt es die Mindeststrafe auf ein Jahr. Das heißt, mindestens ein Jahr bei einem schweren Verbrechen wie einem Wohnungsbruch. Die sexuelle Nötigung einer erwachsenen Frau ist ebenfalls mit einem Jahr Mindeststrafe angesetzt. Also wir sind da in Vergleichswerten, die lassen mich jetzt hier herumstottern. Ne? Das heißt, wenn wir dieselbe Handlung auf ein Kind übertragen, die nur sexueller Missbrauch und damit damit nur ein Vergehen ist.
In Anführungszeichen.
Ein Vergehen, ne? Nur ein Vergehen. Und wir hier nicht von einem Verbrechen sprechen, dann wird die angesetzt mit lediglich 6 Monaten Mindeststrafe. Also wir sind hier in den Gesetzen, die unsere Kinder schützen sollten, ich habe dafür kein Wort, ehrlich gesagt. Also mir fehlt an der Stelle das Wort dafür, das zu beschreiben, was ich darüber denke. Und wir haben halt hier auch nochmal die Menschen, die halt dann eben auch digitalisierten Kindesmissbrauch, dokumentierten Kindesmissbrauch, Vergewaltigung an Kindern mitunter ab 0 Jahren, die davon sprechen, dass das ja eigentlich nicht so schlimm wäre, weil das wäre ja im Endeffekt nur etwas, was man betrachtet und das würde man tatsächlich nicht tun, müssen wir hier ganz, ganz klar halt eben auch ein Strafmaß ansetzen, weil das natürlich auch Vergewaltigung
ist. Ich nicht verstanden, was man betrachtet, aber...
Es wird ganz oft argumentiert bei denen, die sozusagen zugucken, sich im Darknet entsprechendes Material besorgen oder von Freunden geschickt bekommen, die sagen, naja, wieso, das ist ja jetzt kein Vergehen. Ich gucke mir da jetzt einen Clip an, da sieht man ja eigentlich gar nichts drauf. Ne? Das heißt, ab dem Zeitpunkt, wo ein Bild von einem Kind sexualisiert wird, bin ich hier dafür, dass es ein Strafmaß gibt, das sofort gilt und das so empfindlich Rezipienten trifft und zwar so drastisch in aller Härte. Und dass auch hier ganz klar gemacht wird, dass rein psychisch, ne, betrachtete Bilder immer wieder auch zu einer Enthemmung führen, auch gesamtgesellschaftlich, also unter denen, die auf irgendwelchen Pornoportalen unterwegs sind. Es gibt Querverweise links, es gibt eine Enthemmung, auch was, und da haben wir im prominente Beispiel, siehe R. Kelly, Epstein und so weiter, wo junge Mädchen und Kinder gehandelt werden, ne, als Ware. Und wir halt eben, und deswegen ehre ich mich dagegen, gegen Porn zu sprechen, weil ich es ganz, ganz klar einfach nochmal deklarieren möchte, was das halt eigentlich für Inhalte sind, die da, was da geschieht. Und wir brauchen halt eben hier erst einmal meiner Meinung nach, deswegen auch der Hinweis auf die Petition von der Natascha Ochsenknecht, wir brauchen hier wirklich eine Veränderung in der Verjährungsfrist, also die derzeit in den härtesten Fällen hochgesetzt wurde auf bis zu 30 Jahre. Da geht es aber wirklich um die massivsten Verletzungen und Vergewaltigungen mit, bis zum Teil mit Todesfolge. Dass es dafür keine Verjährung überhaupt geben soll, stelle ich hier auch nochmal zur Debatte öffentlich. Ansonsten muss man halt eben sehen, dass halt eben auch jegliche individuellen Anpassungen von Verjährung an dem Punkt mit dem Strafbestand und vor allem nach hohen Rückfallrate, also wie gesagt, laut Studie auf einen Pädophilen beziehungsweise einen erwachsenen Menschen, der sexuellen Missbrauch begeht, kommen 167 Opfer. Also da sind wir hier an einem Ausmaß, wenn wir das nicht ahnden und wenn wir da nicht auch gesellschaftlich über unsere Gesetze Grenzen setzen, weiß ich nicht, wie hier auch eine Perspektive für Opfer geschaffen werden soll. Sehe ich einfach nicht. Weil das sehr wohl einen großen Beitrag dazu leistet, Aufarbeitung stattfinden zu lassen. Und da geht es nicht um das will ich gar nicht jetzt bewerten, das ist mir zu doof, deswegen dazu sage ich jetzt nichts mehr. Aber mir ist es wichtig, halt eben die Strafbarkeit ist ein Riesenthema. Und ich würde mir wünschen, dass wir halt eben ganz, ganz starken Druck auf die Bundesjustizministerin jetzt aktuell ausüben, weil wir jetzt gerade eine Öffentlichkeit haben, weil es jetzt gerade noch Menschen interessiert. Und ich habe die große Hoffnung, dass es jetzt dieses Mal nicht so stark verebben kann, weil sich halt eben, wie gesagt, öffentliche Personen mehr denn je zu Wort melden, was ich sehr, sehr gut finde. Und das halt eben auch ein Zeichen ist für die, die bis heute nicht darüber sprechen. Wie gesagt, ich erinnere an 1% der Kinder und Jugendlichen, die überhaupt in irgendeiner Form Hilfe suchen.
Ja.
Ne, also, ja. Genau, also ganz klare Deklaration, es handelt sich um ein Verbrechen, nicht um ein Vergehen. Und die Petition teilen wir im Anschluss an diesen Podcast. Ist es die Frage, soll ich noch was über Täterprofile erzählen? Ich hatte das ja versprochen am Eingang. Weiß nicht, wie interessant das jetzt gerade ist.
Naja, ich finde es halt einerseits gut, andererseits auch schwierig, weil es halt so eine potenziell wird dann jeder zum potenziellen Täter, man ist die ganze Zeit am Überprüfen, andererseits muss man halt offen sein. Ich glaube, was ich halt denke, und du bist ja, wie gesagt, habe ich ja eingangs auch gesagt, die Spezialistin, ich glaube, das Wichtigste ist halt einfach, der Rat, den ich als nicht, wie gesagt, nicht Spezialist den Eltern geben würde, ist, das Wichtigste ist, dass ihr eine Beziehung zu eurem Kind aufbaut, die vor allem von Vertrauen geprägt ist. Und dass euer Kind immer zu euch, dass es Vertrauen hat, dass es mit allem zu euch kommen kann. Und dass ihr auch über diese Themen mit euren Kindern sprecht und sagt, zum Beispiel, wenn eine Person etwas mit dir macht und du ein schlechtes Gefühl bekommst dadurch und vor allen Dingen die Person dann sagt, dass es ein Geheimnis bleiben soll zwischen dir und dieser Person, obwohl du ein schlechtes Gefühl hast, dann bist du dadurch niemals gebunden. Bitte sprich mit mir darüber. Also, und ich glaube einfach diesen Kontakt so gesund und stark und kräftig zu gestalten, das ist, glaube ich, das Allerwichtigste, würde ich denken.
Ja, auf jeden Fall. Ich glaube, bei dem Thema Stichwort Geheimnisse sind wir ganz, ganz klar. Und ich glaube, sehr hilfreich könnte halt eben das Konzept der guten und der schlechten Geheimnisse sein, weil Kinder das sicherlich auch greifbarer erleben können. Das heißt, erst einmal ganz grundsätzlich sollten Eltern darauf achten, möglichst wenige Geheimnisse im Familienleben zuzulassen. Das heißt, nicht, dass es die nicht geben darf und dass alles immer offen besprochen sein muss. Das gehört auch zur kindlichen Entwicklung und Reifung, auch der Unabhängigkeit dazu. Aber eine Geheimniskultur und eben eine Vielschichtigkeit auch zwischen den Erwachsenen mit den Kindern, ne? Also wo Kinder halt eben zu Mitwissern werden und Eltern in ihrer Funktion nicht also nicht im Austausch sind, es könnte ein Problem sein, ne? Könnte eine Schwachstelle sein. Das heißt, wer nämlich daran gewöhnt ist, dass alles Unangenehme durch Stillschweigen irgendwie schon sich aus der Welt geschafft wird und auflöst, ist halt eben nicht ausreichend vorbereitet, wenn ein Täter oder eine Täterin geheime Haltung erzwingen will. Ein Kind kann sehr wohl in seinem Gefühl, wenn es einen Rahmen bekommen hat, wo es gespiegelt wurde und aufgefangen wird, Raum bekommen für sein Erleben und auch, dass es halt eben anders empfinden kann als seine Eltern, wird das empfinden können, ob dieses Geheimnis sich nicht gut anfühlt oder gut. Also eine Geburtstagsüberraschung für Mama oder Papa ist ein schönes Geheimnis, auf das man sich freut. Schlechte Geheimnisse, also die Bauchschmerzen machen, über die ich nicht reden darf, da halt eben auch klar zu machen, ne, das ist kein Petzen, kein Verrat, sondern es ist ganz, ganz klar, diese Gefühle darf ich teilen. Das gilt für junge Kinder, ältere Kinder und sogar auch Jugendliche. Ja, das heißt, es gibt hier ein ganz, ganz großes Risiko, dass Kinder schweigen in allen etablierten Bildungs- und Betreuungseinrichtungen. Das sind Fahrten, wo halt eben Gruppenscham, ich verrate dann jetzt den doch so netten Lehrer oder den netten Arzt oder die Betreuungsperson. Ne? Das sind eben Ebenen, wo wir ganz, ganz klar gucken müssen und auch aufmerksam sein können, ohne dass wir da panisch sind oder unsere Kinder irgendwie mit zu viel Information halt eben auf so eine Reise schicken, ne? Sondern wir sollten im Vorfeld gewisse Dinge geklärt haben. Und ganz grundsätzlich können halt eben neben den Eltern auch außerhalb der Familie, das kein abgeschlossenes System sein muss, andere Menschen geeignete Vertrauenspersonen sein. Das heißt, Mädchen und Jungen sollten immer erleben, dass ihre persönlichen Belastungen nicht übergangen werden, sondern immer Raum bekommen. Und alle Jugendlichen können halt eben sich hier auch schon an Fachberatungsstellen wenden, die es halt eben, was sie auch tun. Das ist ganz schön, das ist ein positiver Fakt an dem medialen Zeitalter. Und hier sind wir halt eben auch wieder bei Schuldthematik und so weiter. Ich weiß nicht, ob ich darauf jetzt noch so stark eingehen will. Ganz grundsätzlich ist es bei Opfern von sexuellem Missbrauch, gerade bei Kindern, ganz, ganz stark ein großes Problem auch in der Aufarbeitung, dass sie sich verantwortlich für das Geschehen fühlen oder halt eben auch das suggeriert bekommen von ihren von Tätern. Ne? Das heißt, hier ist es eben wichtig, dass man das aufklärt, ne? Dass das nicht ausgenutzt werden kann. Und dann sind wir halt eben bei Jugendlichen, wo wir halt über soziale Netzwerke, Chats und halt eben auch Foren, wo Kinder spielen und Jugendliche vermehrt jetzt einfach oder was festgestellt wird, dass es versuchte Zugriffe gibt von Tätern, die Kontakt suchen. Und auch hier geht es darum, mit unseren Kindern ganz, ganz klar Handynutzung, Verhalten in Chats, Anbahnungen, das nennt sich Cyber-Grooming. Also verschiedene soziale Netzwerke werden benutzt, Instagram, Snapchat, Chatfunktion von Online-Spielen, um Kontakt zu Kindern und Jugendlichen herzustellen, wo ein Netzwerk von Vertrauensaufbau bis hin zu geheimen Treffen organisiert wird. Das ist ein Thema, auf das müssen wir uns gesamtgesellschaftlich eben auch beziehen und einstellen. Und was können Schutzkonzepte sein? Schutzkonzepte ganz grundsätzlich an allen Institutionen, die mit Kindern und Jugendlichen arbeiten, geht es darum, geschützte Räume anzubieten in Schulen, Kitas, Kirchengemeinden, Internaten, Sportvereinen, Einrichtungen der Jugendhilfe, Krankenhäuser, Institutionen, die halt eben von Kindern aufgesucht werden, weil die halt eben Raum schaffen. Und da geht es um das Erfragen, was Eltern tun können, die Basis eines Schutzkonzeptes. Jede gute Kita hat das. Jede gute Schule hat das jetzt auch eben entwickelt. Wenn das nicht der Fall ist, also da können wir nachfragen, wie sieht es aus? Gibt es hier eine Risikoanalyse? Wo gibt es verletzliche Stellen, beispielsweise bei Krankenhäusern, öffentlichen Räumen? Wie ist der Umgang mit Nähe und Distanz?
Und wen gibt es, mit dem wir darüber sprechen können?
Wen also, gibt es als Ansprechpartner für auch die Kinder?
Für die Kinder,
weil die sollten eben auch mit einbezogen werden, ne, damit es jetzt auch mal einen Bruch in diesem Machtgefälle gibt, ne, von den Erwachsenen und den Kindern.
Ja. Also nur jemand Unabhängiges,
ganz, der da ist. Ja. Ganz genau. Das heißt, das sind halt eben Rahmen, wo wir, also wir sind dabei, Prävention, die Kinder einbeziehen, Informationsveranstaltungen für Eltern, wir sind dabei, Beschwerdeverfahren, also eine Ansprechperson innerhalb und außerhalb von Einrichtungen, an die sich Kinder, Jugendliche, Fachkräfte und Eltern bei einer vermuteten sexuellen Gewalt und Missbrauch halt eben wenden können. Ne? Das ist halt ein Thema. Also wir haben eine Menge zu tun.
Genau. Und wir haben jetzt wahrscheinlich nur so angerissen. Wir hoffen, also bleibt offen, werdet nicht paranoid, aber guckt genau hin. Probiert vielleicht die Anregungen, die wir euch für die Institutionen gegeben haben, umzusetzen, indem ihr einfach Fragen stellt bei den Schulen, bei den Kitas, in denen eure Kinder sind. Und indem ihr miteinander redet, so wie wir jetzt versucht haben, mit euch zu reden.
Also es gibt perspektivisch auch gute Lektüre, die noch auf dem Weg ist. Wir haben es jetzt im Schnelldurchlauf besprochen. Was ich noch schließend als einen sehr wichtigen und zentralen Satz mitgeben würde jetzt in diesem Podcast ist, wenn es nochmal darum geht, wir haben so wenig die Opfer betrachtet. Mhm. Das Problem an diesen Übergriffen, an sexuellen Übergriffen an unseren Kindern ist vor allem eben die Störung der Wahrnehmung, ne, die dort stattfindet. Und es ist eine Verletzung, die wirkt und bleibt lebenlang. Ein Leben lang, ne, das will ich sagen. Ein Leben lang. Das heißt, oftmals ist es sogar so, dass oder das Schwierige in der Behandlung ist halt eben das klare Aufarbeiten, Deklarieren der persönlichen Grenzen und der Grenzverletzung und halt eben das, was den Kindern passiert ist, dass sie oftmals gar nicht unbedingt aufhören, die Menschen zu mögen, zu lieben, mit denen, durch die sie diese schmerzvollen Erfahrungen gemacht haben oder diese heftige Verletzung ihrer kindlichen Würde und ihrer körperlichen Unversehrtheit. Vor allem hören diese Kinder auf, sich selbst zu lieben und das ist ein riesiges Problem. Und das hat eben auch eine gesamtgesellschaftliche weltweite Tragweite. Und wir haben heute noch nicht mal über sexuellen Missbrauch weltweit gesprochen. Was uns da erwartet, auch da fehlen mir die Worte. So viel kann ich sagen.
Na, hoffen wir das Beste. Trotzdem hoffen wir das Beste. Immer.
Ich würde gerne Fakten schaffen und nicht hoffen, tatsächlich.
Ja, ja, trotzdem. Also, dann würde ich sagen, willst du noch was sagen?
Nö.
Hoffen wir, dass ihr auch Gutes mitnehmen konntet, dass ihr Anregungen bekommen habt zu einem Umgang mit diesem sehr, sehr schwierigen Thema. Für mich war das, ich glaube, die schwierigste Episode bisher, weil das Thema mich, wie ich ja schon mehrmals betont habe, für mich ein absolut schweres Thema ist, das mich mitnimmt. Aber vielleicht habt ihr ja jetzt zumindest Perspektiven gewonnen, wie auch ihr für mehr Sicherheit für eure Kinder sorgen könnt und was für Impulse ihr in die Gesellschaft senden könnt, damit wir uns verändern als Gesellschaft.
Ja, wer noch Fragen hat zu Netzwerken, eben auch Informationen für Kinder in unterschiedlichen Altersgruppen, kann sich gerne wenden an uns wenden über die Welt und wir, über mein persönliches Profil
Anna@Grusel. Also auf Instagram, ne?
Genau. Ja. Und auch bei Facebook. Mhm. Ich kann euch da einige Kontaktadressen geben und halt eben auch Anregungen zur grundsätzlichen Weitergestaltung. Wer sich engagieren will, auch gerne, kann sich auch gerne melden. Auch da kann ich Kontakte schaffen für Synergien. Und ganz zuletzt, wie gesagt, jetzt das dritte Mal erwähnt, Natascha Ochsenknecht hat gerade bei change.org eine Petition initiiert, der man beiwohnen kann, wo es halt eben ganz, ganz gezielt das Bundesministerium angesprochen wird für Justiz. Und ja, ich schließe einfach und sage vielen Dank fürs Zuhören.
Ja, vielen Dank euch.
Und auf bald.
Genau. Und wenn euch noch irgendwas einfällt, gerne Feedback auf Instagram, Facebook.